Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Für die Welt des Fußballs mag das gelten, für andere Bereiche ist das Spiel demnächst vielleicht aber einfach aus. Denn nach den bevorstehenden Landtagswahlen könnten viele Karten neu gemischt werden. Was diese politische Neusortierung für die Kultur bedeutet, dazu tagt gerade der Kongress der Kulturpolitischen Gesellschaft in Berlin. Dazu gleich mehr. In der Performance Memory Distortion Mixtape, gerade zu sehen am Hebel am Ufer, geht es um Erinnerungsverzerrungen und am Ende dieser Ausgabe weint eine Frau im neuen Film von Angela Schanelek um einen ganz persönlichen Verlust. Zunächst geht es nach Sachsen-Anhalt. Dort fürchten Kultureinrichtungen, das Bauhaus in Dessau, das Zentrum für Kulturgutverluste um ihre Abwicklung. Denn schon in wenigen Monaten stehen hier Landtagswahlen an mit einer rund 40% starken AfD. Deren Position zur Provenienzforschung ist hinreichend bekannt, ebenso wie die Einschätzung des Bauhauses. Vor einer Weile hatte der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider es als, Zitat, Bausünde erdrückt der Hässlichkeit bezeichnet, die das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit und Behaglichkeit vergewaltige. Heute hat Kulturminister Rainer Robra Bilanz gezogen über seine Amtszeit gemeinsam mit Akteuren aus der Kultur. Dabei ging der Blick vornehmlich zurück. Niklas Ottersbach berichtet.
Der Kulturetat in Sachsen-Anhalt ist in den letzten 5 Jahren um knapp 20% gewachsen. Die Theater- und Orchesterverträge sind langfristig ausfinanziert. Es waren kulturpolitisch gute Jahre, sagt Christian Reinicke, Chef der Landesmusikschulen. Sachsen-Anhalt hat die Förderung für die 20 kommunalen Musikschulen von 3 Millionen auf 5 Millionen Euro aufgestockt. Das Interesse, ein Instrument zu lernen, sei gestiegen, sagt Reinicke.
Und durch dieses besondere Engagement des Landes gelingt es eben, die Entgelte sehr weit runterzudrücken. Und dadurch ist der Zugang sehr offen, gerade für Familien mit wenig Geld.
So möge es bitte weitergehen, hofft der Chef der Landesmusikschulen. Auch aus der linken Opposition keine kritischen Worte. Linken Politiker Stefan Gebhardt zollt dem CDU-Kulturstaatsminister Rainer Robra Respekt für seine Bilanz.
Er hat auch persönlich eine Affinität zur Kultur, das merkt man und das spürt man jederzeit. Und es ist viel ausfinanziert worden, es ist viel gesichert worden und es ist tatsächlich auch Neues entstanden. Und das kann man gar nicht hoch genug würdigen.
Rainer Robra ist seit 10 Jahren der Kulturstaatsminister in Sachsen-Anhalt. Der CDU-Politiker hat mit dafür gesorgt, dass die Kulturförderung gesetzlich abgesichert ist. Was allerdings die Kulturlandschaft vor einer AfD mit absoluter Mehrheit nicht schützen würde.
Wir wissen schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, was hat das Bauhaus aus Weimar vertrieben, sodass es dann 25, 26 in Dessau aufschlug. Das war die Haushaltspolitik, das waren einfach Kürzungen, die beim Bauhaus vorgenommen worden waren. Das ist eine Riesengefahr und deswegen ist es ja auch so wichtig. Sachsen-Anhalt lebt von dieser Funktion als ein vielfältiges, reiches Kulturland.
Die AfD selbst übt sich in Sachsen-Anhalt derzeit in einer kommunikativen Doppelstrategie in Sachen Kulturpolitik. Zum einen ist da die Beschwichtigung, vorgetragen von Fraktionschef Oliver Kirchner.
Ich kenne ja diese ganzen Diskussionen, wenn wir dann mal irgendwann hier Regierungsverantwortung haben, dann sieht es für die Kulturschaffenden schlecht aus. Das ist Schwachsinn, muss ich ehrlich sagen. Also weil wir wollen da nicht ran und wir werden da auch nichts tun.
Und auf der anderen Seite der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Hans-Thomas Tillschneider, der sich eine neue Nationalkultur wünscht, mit weniger Hitler, mehr Bismarck und einer patriotischen Bekenntnispflicht für Vereine, die gefördert werden wollen.
Ja, und das ist auch die große Chance in Sachsen-Anhalt, dass wir hier pass pro toto ins ganze Bundesgebiet hinein eine neue Kulturpolitik umsetzen.
Die AfD ist heute bei der Vorstellung der kulturpolitischen Bilanz in der Magdeburger Staatskanzlei der Elefant im Raum, wird aber nur indirekt erwähnt. Thomas Müller, Direktor der Stiftung Luther Gedenkstätten, mit einem Seitenhieb.
Wir brauchen niemanden, der uns sagen muss, dass wir stolz auf das Land und auf die Kultur sein müssen. Das wissen die Akteure alle selbst und das wissen, glaube ich, auch die Menschen, die im Land leben, dass man stolz sein kann auf die Kultur in Sachsen-Anhalt.
Luisa Töpel vom Museumsverband in Sachsen-Anhalt hat eigentlich keine Lust, über die AfD zu reden. Auch sie berichtet von Erfolgsgeschichten. 7 Museen hat Töpel allein in den letzten 3 Jahren neu eröffnet, vor allem im ländlichen Raum. Es gibt inzwischen einen Museumspodcast in Sachsen-Anhalt und 1,5 Millionen Euro Fördergelder für Provenienzforschung. Wären die in Gefahr unter einer AfD-Landesregierung? Töpel sagt, dass das eher das Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg betreffen würde.
Das ist ja eine Bundesstiftung, die auch mit anderen Mitteln finanziert wird, außer nur mit den Landesmitteln. Und deswegen gehen wir da jetzt trotzdem erstmal optimistisch heran, dass auch in Zukunft Mittel für die Provenienzforschung weiter zur Verfügung stehen werden für unsere Museen.
Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Wie es danach kulturpolitisch weitergeht, ist völlig offen.
Eine kulturpolitische Bilanz der amtierenden Koalition in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach berichtete. Einen Blick nach vorn wagt gerade die kulturpolitische Gesellschaft, um zu fragen, welche Handlungsräume der Kultur zur Verfügung stehen, wenn der Populismus an Fahrt gewinnt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Markus Hilgert gesprochen. Er ist Präsident der Universität der Künste und zugleich auch Präsident der kulturpolitischen Gesellschaft. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie handlungsfähig ist die Kultur gegen den zunehmenden Populismus und Autoritarismus?
Und grundsätzlich kann man sagen, dass die Kultur immer handlungsfähig ist, weil sie ja Freiheitsräume beansprucht und auch Freiheitsräume schafft. Aber das ist nur ein Teil der Antwort, denn wir wissen aus vielen Teilen Deutschlands, dass Kulturinstitutionen massiv unter Druck gesetzt werden durch populistische Agitation, aber auch durch ganz gezielte programmatische Beeinflussung. Und insofern gibt es sicher auch Grund zur Wachsamkeit.
Wie können sich denn diese Kulturinstitutionen besser schützen? Diese Frage stellen Sie ja auch und verweisen dabei auf Netzwerke, also Zusammenschlüsse von Kultureinrichtungen und empfehlen dabei auch den Blick nach Ostdeutschland, wo ja Kulturakteurinnen und Akteure schon Erfahrungen angesammelt haben im Umgang mit rechten Strukturen und Angriffen. Können andere Bundesländer aus der ostdeutschen Praxis lernen?
Ich würde vor allen Dingen zunächst einmal sagen, dass wir Nachholbedarf haben im Kulturbereich, was den Umgang mit populistischen Angriffen angeht, auch was den Umgang mit einer gezielten Übernahme der Kultur oder der Kulturpolitik durch autoritäre Kräfte angeht. Das sind wir nicht gewohnt in Deutschland, Gott sei Dank. Aber es ist eben tatsächlich so, dass die Kultur ein bevorzugtes Kampf- oder Angriffsfeld für diejenigen sind, die sich eine grundsätzlich veränderte Gesellschaft wünschen. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe auch der kulturpolitischen Gesellschaft besteht eben darin, Menschen, die in der Kulturverwaltung Verantwortung übernehmen, aber auch Kultureinrichtungen darauf vorzubereiten. Das heißt, Netzwerke zu bilden, in der Tat, bei denen es kollegiale Beratung gibt, aber auch argumentativ Institutionen und deren Leitungen darauf vorzubereiten, dass sie sich verteidigen müssen und dass sie sich auf den Angriff der Freiräume in Kunst und Kultur verteidigen müssen. Denn etwas, was wir auch nicht gelernt haben, ist sozusagen unsere Kultur, unsere Kunstfreiheit und Kulturfreiheit ebenso wie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, und zwar zur Verteidigung gegen Angriffe von innen.
Dafür bleibt ja nun nicht mehr so viel Zeit, zumindest nicht in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Dort stehen Wahlen an im September und ein Regierungswechsel ist ja da relativ wahrscheinlich und damit auch ein Wechsel der Kulturpolitik. Ist es zu spät, sich nur wenige Monate vor diesen wichtigen Landtagswahlen darüber zu unterhalten, wie man den Verlust in der Kultur, wie man sich damit auseinandersetzen kann? Finden Sie damit überhaupt noch Gehör?
Naja, wir sind ja nicht die Ersten, die dieses Thema aufgegriffen haben. Das Thema ist seit langem relevant und ist auch seit langem bekannt. Ich würde Ihnen aber trotzdem recht geben und würde sagen, die Kulturpolitik hätte vermutlich sehr viel früher damit anfangen müssen, sich auch systematisch und strategisch auf diese Situation vorzubereiten, die möglicherweise nun bevorsteht. Und deswegen glaube ich, hilft es immer, sich auszutauschen. Aber es ist tatsächlich nicht nur der Blick auf Ostdeutschland, der hilft, sondern wir müssen es als gesamtdeutsche Herausforderung begreifen.
Weil wir es ja alle mit dem Phänomen der Spätmoderne auch zu tun haben, die ja geprägt ist von dem Versprechen, dass es einen Fortschritt gibt, verbunden mit einem Arbeits- und Leistungsethos, der uns ja immer wieder antreibt oder antreiben soll. Brauchen wir eine Neuausrichtung dieses Fortschrittsnarrativs, das weniger Menschen frustriert zurücklässt?
Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen zum einen erkennen, dass der Fortschrittsnarrativ als solcher, wenn er wirklich als Wachstumsimperativ gemeint ist, als Unsterblichkeitsnarrativ sozusagen, dass er zu kurz greift. Ich glaube, dass wir tatsächlich einen Fortschrittsbegriff brauchen, der mehr auf Fürsorge setzt, der auch darauf setzt, offen und ehrlich zu sagen, dass wir möglicherweise auf Krisen zulaufen, die mit Reduktion zu tun haben, die mit Schrumpfen zu tun haben. Und wir müssen doch versuchen, mit diesen Herausforderungen, mit dieser Realität gut umzugehen. Und zwar so gut umzugehen, dass diejenigen, die enttäuscht sind, die wütend sind, weil das freiheitlich-demokratische Aufstiegsversprechen nicht eingehalten worden ist, dass wir die nicht verlieren, sondern dass wir die in der Gesellschaft halten und dass wir dadurch auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken.
Sind Sie eigentlich in Sorge um den Fortbestand der kulturpolitischen Gesellschaft selbst? Die wird ja heute auf den Tag genau 50 Jahre alt und wurde gegründet, um den Prozess der Demokratisierung voranzutreiben. Wird sie das weiterhin so können wie bisher?
Wir können nicht in die Zukunft schauen. Ich kann das auch nicht. Wir werden alles daran setzen, unsere Arbeit fortzusetzen. Wir sind im Moment stabil finanziert. Wir haben starke politische Unterstützung aus den Ländern, insbesondere vom Land Nordrhein-Westfalen und vom Bund. Aber natürlich kann es sein, dass eine Institution, die sich so vehement wie wir, wie ich das tue, für die demokratisch-freiheitliche Grundordnung und für die Freiheit der Kunst einsetzt, Angriffen ausgesetzt ist. Aber damit rechnen wir und damit können wir auch umgehen.
Über Verluste, Emotionen und Handlungsspielräume für die Kultur sprach ich mit dem Präsidenten der Kulturpolitischen Gesellschaft, Markus Hilgert. Haben Sie noch einen Kassettenrekorder zu Hause? In den 80er Jahren war das ja gängig, damit Songs aus dem Radio aufzunehmen und irgendwann mit neuen Songs oder Aufnahmen zu überspielen. Und manchmal hörte man dann noch die Stimmen und Klänge, die sich da überlagerten. Mit diesen Soundcollagen spielt jetzt die moldawische Theatermacherin Nicoleta Esinencu in ihrer neuen Performance Memory Distortion Mixtape, also Erinnerungsverzerrung. Ende Juni wird Esinencu der Preis des Internationalen Theaterinstituts verliehen, weil sie seit mehr als 15 Jahren maßgeblich zum kulturellen Austausch mit Osteuropa beiträgt, so die Jurybegründung. Vorher ist die deutsche Erstaufführung ihrer neuen Performance nun aber am Berliner Hebbeltheater am Ufer zu sehen. Barbara Behrendt berichtet.
Drei PerformerInnen stehen an Mikrofonen und Mischpulten, schieben Kassetten in einen Rekorder, verzerren die Sounds. Ein Song überlagert den anderen. Satzsplitter aus Nachrichten der vergangenen Jahrzehnte klingen durch.
Acesta este un exercițiu de memorie pe casete tăiate.
Dies ist eine Erinnerungsübung auf zerschnittenen und zu Schleifen geklebten Kassetten, sagt die Performerin Doriana Talmazan, die Nicoleta Esinencus neuen Monolog an diesem Abend spricht. Während sich hinter ihr auf kreisrunden Videoprojektionsflächen die Kassettenrädchen drehen, erzählt sie in moldawischem Rumänisch, was auf ihrer ersten Kassette zu hören war, die Internationale. Die habe sie mit Bella Ciao überspielt. Dann wird es metaphorisch.
Am șters socialism și am scris capitalism.
Ich habe Sozialismus gelöscht und Kapitalismus geschrieben, sagt sie. Ich habe links gelöscht und rechts geschrieben. Ich löschte Frieden und schrieb Krieg. Es ist ein schönes Bild. Die Kassette, die man früher hundertfach überspielen konnte, steht hier für die Erinnerung, die immer wieder gelöscht und überschrieben werden kann, je nachdem, welcher Song, welche Politik gerade in Mode ist. Und weil Nicoleta Esinencu eine äußerst politische Autorinnenstimme im osteuropäischen Theater ist, steht die verzerrte und verdrängte Erinnerung historischer Ereignisse im Zentrum. Auch Landesgrenzen sind wie Kassetten überschrieben worden, heißt es. Die Republik Moldau, die einst zu Rumänien gehörte, Rumänien gehörte zu Ungarn, Polen zu Deutschland, die Ukraine zu Polen. Die Geschichtsklitterung im Russland der Gegenwart kritisiert Esinencu scharf. Doch nicht die politischen AkteurInnen werden hier vorrangig für ihre verzerrte Erinnerung oder bewusste Überschreibung von Geschichte angeklagt, sondern das Publikum. Die persönliche Verdrängungsleistung und selektive Erinnerung stehen in der Kritik. Der Abend wird mehr und mehr zur sarkastischen Publikumsbeschimpfung. Dabei reihen sich die Vergehen allerdings in einem endlosen, geradezu unverantwortlichen Durcheinander aneinander. Die verdrängte Erinnerung an die Judenvernichtung in Europa steht gleichberechtigt neben unserer Unterstützung von infamen, börsennotierten Unternehmen, die Rohstoffe ausbeuten. Mehr als schräg dann auch der Vergleich zwischen 1938 und heute. Der Plan zur Vertreibung der Juden nach Madagaskar damals wird zum Plan Israels, die Palästinenser nach Südsudan zu vertreiben, heißt es. Gefolgt von der Frage,
cum alegi să numești un Genozid.
Wie entscheidest du, einen Genozid als solchen zu benennen und einen anderen Genozid auszublenden? Hier verlässt der erste Zuschauer den Saal. Nichts wird zu Ende gedacht, alles nur gemixt und gleichgemacht. Als könne man Waffenlieferungen nach Israel in einem Atemzug mit der zu beanstandenden Herkunft des Mittagessens anprangern. Das soll augenzwinkernd daherkommen, wirkt allerdings nur zynisch. Wie immer bei Sinenko ist weniger ein Theaterabend zu erleben als ein Konzert. Diesmal mit Tonverzerrungen statt mit Musik. Knapp 2 Stunden lang prasselt ein enervierend schriller Sound im immer selben Modus aufs Publikum da nieder. Zuletzt, wen wundert's, gibt es nur zögerliche Handzeichen bei der Frage, wer denn nun die neu bespielte Kassette mit den freigelegten Erinnerungen mit nach Hause nehmen möchte. Man sollte sie, so der Rat der Kritikerin, nur an besonders masochistischen Tagen einlegen, wenn man sich einmal richtig anklagen und ohrfeigen und davon überzeugen lassen möchte, wie schlecht der Mensch ist.
Barbara Behrendt über Bandsalat für schlechte Tage. Die Performance Memory Distortion Mixtape von Nicoletta Esinenko in Berlin. Heute kommt der Film Meine Frau weint in die Kinos. Auf dem Poster, der für den Film wirbt, sieht man allerdings keine traurige Frau, sondern 2 bunt gefiederte Vögel, von denen der eine den anderen irgendwie fragend anschaut. Der Film lief im Wettbewerb der vergangenen Berlinale und gedreht hat ihn Angela Schanelek, eine der eigenwilligsten Regisseurinnen des deutschen Kinos. Über den Film spreche ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus. Katja, bevor wir auf den Inhalt zu sprechen kommen, stilistisch erinnert viel an die sogenannte Berliner Schule, der Schanelek ja entstammt. Was bedeutet dieses Label und wofür steht darin Angela Schanelek?
Ja, die Berliner Schule ist ja eigentlich so eine lose Regiebewegung, die entstand so Mitte der 1990er Jahre. Und damals hat sich eine Handvoll Regisseure und Regisseurinnen, eben Angela Schanelek, Christian Petzold, Thomas Aslan, die hatten sich an der Berliner Filmhochschule DFFB kennengelernt. Sie drehten Filme, in denen eben nicht der Plot oder die Story im Vordergrund steht, sondern der einzelne Moment. Das war was Neues. Es war ein wunderbar lichtes Kino, in dem eben das einzelne Bild, die Bildgestaltung oder das Licht eine große Rolle spielt. Und Angela Schaneleks Weg innerhalb dieser Berliner Schule, den Weg kann man eigentlich mit dem Titel eines ihrer Filme bezeichnen, Der traumhafte Weg, einer ihrer neueren Filme. Denn es geht einerseits bei ihr um Generationengefühle, um Liebe und Beziehung, aber immer mit einer wie beiläufig überhöhten Bildsprache. Also die ist manchmal wie traumhaft und frei und assoziativ.
Ihr neuer Film, das passt dann ja vielleicht auch ganz gut, spielt in Berlin, handelt von Menschen Ende 30, Anfang 40. Was genau bedeutet denn der Titel Meine Frau weint dabei? Ist das für den Film wesentlich, auch für diese Generation?
Ja, also mit dem Titel sind wir direkt bei der Hauptfigur, der Heldin, diese Frau Carla. Die wird gespielt von der französischen Schauspielerin Agathe Bonitzer. Diese Frau, die kocht in einer Kita. Ihr Mann Thomas ist Kranführer. Und eines Tages ruft sie ihn per Telefon ins Krankenhaus. Und er findet sie davor auf einer Bank, erschüttert und zusammengekauert. Sie erzählt ihm eben aufgewühlt und weinend, dass sie gerade einen Autounfall überlebt hat. Und auf dem Nachhauseweg erzählt sie weiter, sie und ihr Mann, die hatten einen Tanzkurs gemacht, den sie alleine weitergeführt hat. Und da hat sie einen neuen Tanzpartner, einen Studenten kennengelernt und sich in ihn verliebt. Und als sie an diesem Tag dann zur neuen Wohnung des Geliebten außerhalb von Berlin fuhren, da geschah der Unfall und der Geliebte, der Student, der starb. Und das alles bricht quasi aus dieser Carla heraus. Wir sehen, wie sie für diese dramatische Erzählung die richtigen, die genauen Worte sucht. Und der Film folgt weiteren Figuren, auch dieser Generation. Und die Kamera zeigt sie in ihren Lebens- und Arbeitsräumen. Und sie sprechen auch alle über Beziehungen, Freundschaft, Schwangerschaft, Verlassenwerden. Und allen gemeinsam ist diese Suche nach den genauen Worten, das Ringen um Verständigung.
Ja, dabei ist ja interessant, dass viele der Darstellerinnen und Darsteller mit Akzent gecastet worden sind. Das ist ja auch hörbar. Die Muttersprache schimmert da oft auch ein bisschen durch. Welchen Effekt hat das?
Ja, es gibt eben diesen französischen Akzent, es gibt auch osteuropäische Akzente oder welche, die man nicht so genau bestimmen kann. Und durch diese Akzente entsteht ja eine leichte Verschiebung und Distanz. Also der Akzent, der lässt uns die Sprache ja nochmal anders anschauen als Mittel der Verständigung. Und dieses Ringen um Verständigung, das ist es wirklich, was mich in diesem Film von der ersten Minute an berührt hat. Denn letztlich geht es in Meine Frau weint um die Überwindung einer Einsamkeit, der man ja nicht entkommen kann, der wir alle nicht entkommen können. Aber die Figuren, die versuchen es. Sie suchen die Worte, um ihr Gegenüber zu erreichen. Und Angela Czernedek gibt ihren Figuren dabei Rückhalt mit ihren wunderbar lichten Bildern.
Das wollte ich gerade sagen, diese Figuren bewegen sich ja durch Landschaften, sitzen, glaube ich, auch häufig auf dem Fahrrad. Mhm. Welche Ästhetik entwickelt Czernedek denn diesmal dabei?
Also ich kann es eigentlich nur so beschreiben, diese Bilder haben oft etwas von einem Traum, an den man sich erinnert. Oder so wie man sich eine Stimmung und eine traumhafte Atmosphäre erinnert. Und in Meine Frau weint, da spielen Bäume eine große Rolle. Vielleicht deswegen auch die Vögel auf dem Plakat. Mhm. Also die Bäume in den Straßen, in den Berliner Parks, im Tiergarten, der Wald, im Umland. Diese Bäume bilden manchmal Kuppeln, die die Figuren wie schützend überwölben. Sie bilden Bögen, in denen das Laub im Sommerlicht wunderbar flirrt. Oder eine Laubhöhle mit geheimnisvollen Lichtreflexen. Und in Angela Czerneleks freiem assoziativen Kino, da kann es eben auch passieren, dass eine Blaskapelle in einem Berliner Park von einem Platzregen überrascht wird und einfach Schutz unter einem riesigen Baum sucht. Solche Momente gibt es eben auch einfach so in Meine Frau weint.
Katja Nikodemus über den Film Meine Frau weint ab heute in den Kinos. Heute tagte der Untersuchungsausschuss des Berliner Landesparlaments zur sogenannten Fördergeldaffäre ein weiteres Mal. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Ja, und die interessierte Öffentlichkeit bekam leider dasselbe Schauspiel wie vor 2 Wochen geboten. Der ehemalige Kultursenator Joe Cialo, CDU, verweigerte komplett die Aussage, wie vor ihm schon seine Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson. Möglicherweise droht Cialo nun ein Ordnungsgeld. Selbstverständlich werde er für eine Aufklärung zur Verfügung stehen, hatte er früher sogar schriftlich zugesagt. Im Berliner Untersuchungsausschuss geht es um die mutmaßlich rechtswidrige Vergabe von 3,4 Millionen Euro an Fördergeldern zur Bekämpfung von Antisemitismus, die Cialo an leitender Stelle verantwortet hat. Das Verhalten des früheren Kultursenators im Beisein zweier Anwälte ist sicher legal, unterläuft aber komplett die aufklärenden Bemühungen des Untersuchungsausschusses. Enttäuschung bei allen Abgeordneten der Parteien. Der Kulturpolitiker der Grünen, Daniel Wesener, sagte dem Deutschlandfunk:
Ich glaube, dass sich Senator Cialo mit seinem heutigen Auftritt überhaupt keinen Gefallen getan hat. Was ich viel dramatischer finde, ich habe den Eindruck, er hat auch der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltungshandeln, der Glaubwürdigkeit und Integrität von öffentlicher Förderung, gerade auch im Bereich Demokratiearbeit und Antisemitismus, überhaupt keinen Gefallen getan, sondern er hat den Schaden, den diese ganze CDU-Fördergeldaffäre in diesem Bereich bereits verursacht hat, noch vergrößert.
Daniel Wesener von den Grünen. Dieter Nuhr hat gestern Abend den Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden erhalten für sein Eintreten gegen Antisemitismus auch in der Sendung Nur im Ersten. Laudator Ahmad Mansour sagte:
Nuhr hat den Antisemitismus auch dort benannt, wo es weh tut. In der politischen Linke, in der akademischen Milieus, in der progressiven Identitätspolitik, im Klimaaktivismus und im Islamismus.
Und Dieter Nuhr war deutlich wie immer. In Anspielung auf die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die zum Boykott Israels aufrief und per Schiff Hilfsgüter nach Gaza bringen wollte.
Queers for Palestine, das ist mein Humor einfach. Da frage ich mich, kann es noch geisteskranker werden, wenn Queere sich mit denen solidarisieren, die sie sofort auf dem Marktplatz erhängen würden?
Zum ersten Mal hat ein Kabarettist den Leo-Beck-Preis erhalten. Eine pauschale Altersgrenze für Social-Media-Plattformen sei, als würde man mit einem Rasenmäher über das Gemüsebeet fahren, statt mit einem Unkrautstecher gezielt den Löwenzahn zu entfernen. Mit diesem praktischen Bild untermauerte der Deutsche Ethikrat seine Ablehnung eines Mindestalters für Social Media. In dem 42-seitigen Papier, das heute vorgelegt wurde, rät er aber zu weiteren Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Netz, zum Beispiel ein Verbot süchtig machender Funktionen oder gestufte Alterskontrollen. Glenn Close war bereits 8-mal für einen Oscar nominiert, hat aber nie einen bekommen. Jetzt erhält sie einen Oscar für ihr Lebenswerk. Auch der britische Regisseur Ridley Scott, der Gladiator und die Alien-Filme drehte, und der US-Trickfilmzeichner Floyd Norman werden mit einem Governor Award geehrt.
Karin Fischer mit den Kulturmeldungen. Die Änderung des früheren Heizungsgesetzes im Bundestag und die EZB erhöht den Leitzins. 2 Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Bis hier war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.